Das zweite Gespräch. Bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Ein Sohn ehrt seinen Vater und ein Knecht fürchtet seinen Herrn. Bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Bin ich Herr, wo ist die Furcht vor mir? Spricht der Herr der Heerscharen zu euch, ihr Priester, die ihr meinen Namen verachtet. Und ihr könnt noch fragen, womit verachten wir deinen Namen? Ihr bringt auf meinen Altar beflecktes Brot und fragt, womit beflecken wir dich? Damit, dass ihr denkt, des Herrn Tisch ist verächtlich. Und wenn ihr ein blindes Tier zum Opfer bringt, ist das etwa kein Unrecht? Oder wenn ihr ein lahmes oder krankes opfert, ist das etwa kein Unrecht? Bring es doch deinem Statthalter, ob der wohl Freude daran hat oder ob er dir gewogen sein wird, spricht der Herr der Heerscharen. Und nun versuchet einmal, Gott mit derartigen Gaben freundlich zu stimmen. Da wird er uns schon gnädig sein. Von eurer Hand ist solches geschehen. Kann er da einem von euch gewogen sein, spricht der Herr der Heerscharen? O, dass doch einer unter euch die Türen zuschlösse, dass ihr nicht umsonst auf meinem Altar Feuer anfachtet. Ich habe kein Gefallen an euch, spricht der Herr der Heerscharen, und Opfergabe aus eurer Hand mag ich nicht. Aber vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang ist mein Name groß unter den Völkern. Und aller Orten wird meinem Namen reine Opfergabe verbrannt, denn groß ist mein Name unter den Völkern, spricht der Herr der Heerscharen. Ihr aber entheiligt ihn, indem ihr denkt, den Tisch des Herrn darf man beflecken und seine Speise gering achten. Ihr sagt, siehe, welch eine Mühsal! Und ihr pfeift auf mich, spricht der Herr der Heerscharen. Ihr bringt Geraubtes und Lahmes und Krankes, bringt es als Opfergabe, und ich sollte es wohlgefällig annehmen aus eurer Hand, spricht der Herr der Heerscharen. Verflucht der Betrüger, der in seiner Herde ein männliches Tier hat, das er dem Herrn gelobt und gleichwohl dem Herrn ein verdorbenes opfert. Denn ein großer König bin ich, spricht der Herr der Heerscharen, und gefürchtet ist mein Name unter den Völkern. Malachi 1, 6-14. Gott ist der Vater. Mögen es die Verzagten fassen oder nicht, es bleibt dabei, ich habe euch lieb, spricht der Herr. Aber eben als Vater ist er auch und nun nicht weniger, sondern nun erst recht der Herr. Es fällt in diesem zweiten Gespräch rein äußerlich schon auf, wie gehäuft der Bote hier vom Herrn der Heerscharen spricht. Es geht hier um die Ehre Gottes. Man könnte auch sagen, an Gottes Liebe fehlt es wahrlich nicht. Aber wie steht es um die Antwort der Menschen auf diese Liebe? Wie steht es, wenn man gar von Gegenliebe reden wollte? Ist sie so vorhanden, dass Gott die Ehre gegeben wird, die ihm gebührt? Er ist der Vater, aber, fragt nun der Bote gleichsam zurück, wo sind die Kinder? Wo ist die Vaterehre? Wie steht es um die Zeichen der kindlichen Ehrfurcht, um von Dankbarkeit ganz zu schweigen? Wie steht es um diese Zeichen da, wo sie doch primitiverweise zuallererst in Erscheinung treten müssten, im Gottesdienst? Ein Sohn ehrt seinen Vater und ein Knecht fürchtet seinen Herrn. Bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Bin ich Herr, wo ist die Furcht vor mir? Spricht der Herr der Heerscharen zu euch, ihr Priester, die ihr meinen Namen verachtet. Und ihr könnt noch fragen, womit verachten wir deinen Namen? Die Stellung der Propheten zum Gottesdienst ist eindeutig. Weil es darin um Gottes Ehre geht, darum eifern sie allesamt um den wahren Gottesdienst, von Amos bis zu Malachi. Aber ein jeder tut es in seiner Art und je nach dem Zustand, in dem er zu seiner Zeit den Gottesdienst antrifft. Der Prophet Amos sieht in seinen Tagen einen Gottesdienst, der sich in pompösen Formen erschöpft. Das ist die eine Gefahr der Kirche, dass sie bei mangelndem Gehalt umso mehr Gewicht legt auf die Beachtung der Gestalt. Wenn die Kirche an Gehalt verliert, dann fängt sie jeweilen an, Haltung anzunehmen. Sie übertut sich dann in der Beobachtung von Gebrauch, Einrichtung und überkommener Sitte. Solch einen ausgehöhlten Gottesdienst, dessen Lehre darin zum Ausdruck kommt, dass daneben die Dinge im Volk laufen, wie sie wollen, hat ein Amos vor Augen, wenn er spricht, Ich hasse, ich verschmähe eure Feste und mag nicht riechen eure Feiern. Denn wenn ihr mir Brandopfer darbringt, an euren Gaben habe ich keinen Gefallen, und das Opfer eurer Mastkälber sehe ich nicht an. Hinweg von mir mit dem Lärm deiner Lieder. Das Spiel deiner Harfen mag ich nicht hören, aber es ströme wie Wasser das Recht und die Gerechtigkeit wie ein unversieglicher Bach. Habt ihr mir Schlachtopfer und Gaben dargebracht in der Wüste 40 Jahre lang, Haus Israel? Amos 5, 21 bis 25. Diesen Gottesdienst, der Menschensatzungen, der mit gesetzlicher Korrektheit die mangelnde Liebe und das mangelnde Recht zu ersetzen versucht, hat auch Christus vor Augen, wenn er schärfer als alle Propheten des Alten Testamentes den Missstand aufdeckt und schließlich sagt, solch eine Gottesdienstgemeinde sei ein weiß übertünchtes Grab, außen fix und innen nix, sondern innen voll Moder und toten Gebeine. Und nun hat man behaupten wollen, Malachi weiche von dieser prophetischen Linie ab. Er sei ein Eiferer für den Kultus, er sei weniger ein Nachfahr der großen Propheten, als vielmehr ein Vorläufer der Pharisäer, der Schriftgelehrten und der Ältesten, die schließlich Jesus kreuzigten. Die wahren Propheten seien Gegner des Tempels und des gottesdienstlichen Geschehens gewesen, während Malachi den gottesdienstlichen Vorgängen größte Aufmerksamkeit schenke und höchste Bedeutung zumesse. Solche Überlegungen sind mehr als oberflächlich, sie sind falsch. Und zwar ist beides falsch, dass die Propheten Gegner des Gottesdienstes waren und dass Malachi die Größe und Weite der prophetischen Botschaft zu verkirchlichen beginne. Von Amos bis Malachi geht es nicht gegen den Gottesdienst überhaupt, sondern gegen den falschen für den wahren Gottesdienst. Nur ist zu beachten, dass bei Amos und bei Malachi die Lage der gottesdienstlichen Gemeinde verschieden ist. Während zur Zeit des Amos der Tempel die Gunst der Könige und Höflinge genießt, während dort eine glänzende Prozession die andere ablöst, ist zur Zeit Malachis die Gestalt des Gottesdienstes zerfallen und in Auflösung begriffen. Wollte Malachi reden wie Amos, dann würde er offene Türen einschlagen und Wasser in den Rhein tragen. Hier ist die Zerstörung der äußeren Gestalt des Gottesdienstes bereits so gründlich fortgeschritten, dass jetzt der prophetische Auftrag anders lautet. Wird dort Gottes Ehre gekränkt durch verlogenen Pomp, so wird hier Gott die Ehre geraubt durch eine ebenso verlogene Armseligkeit des gottesdienstlichen Lebens. Malachi trägt der wirtschaftlichen Bedrängnis der Gemeinde durchaus Rechnung. Er könnte es begreifen, wenn die Leute bescheidenere Opfer brächten. Es geht ihm nicht um Glanz und Pracht. Aber muss denn Bescheidenheit Verlotterung heißen? Muss denn Dürftigkeit in Unordnung ausarten? Gibt es denn keinen Unterschied zwischen Armut und Liederlichkeit? Wenn sie wenigstens in aller Bescheidenheit den Opferdienst ernst nehmen. Aber sie bringen Brot dar, das befleckt, das heißt wohl schimmlig ist. Solches wagen sie gleichsam am heiterhellen Tag vor Gottes Angesicht ohne zu erröten und ohne zu erbleichen. Sie bringen Blinde, Lahme und Kranke, sie bringen gar gestohlene Opfertiere. Gottesdienst, wahrer Gottesdienst heißt, Gott die Ehre geben. Sie aber lassen es nicht mehr dabei bewenden, Gott die Ehre vorzuenthalten. Sie tun alles, um Gott mit ihrem Gottesdienst Schande zu bereiten. Es ist, wie wenn sie jenes Psalmwort mutwillig verdrehen und sagen wollten, Herr, wir haben nicht lieb die Stätte deines Hauses und sie ist uns nicht der Ort, der deine Ehre wohnt. Psalm 26. Hier greift der Prophet ein. Es sind vorab die Priester, die er ermahnt. Ich bin der Vater, wo ist meine Ehre? Ich bin der Herr, wo ist die Furcht vor mir? Die Priester sind sonst dazu bestellt, der Jugend das fünfte Gebot beizubringen, dass man den Vater ehren soll. Und nun muss der Bote den Priestern wie ungezogenen Buben das fünfte Gebot in Erinnerung rufen, wenn solches am grünen Holz geschieht. Darauf nimmt das Gespräch eine kühne Wendung mitten ins Alltagsleben hinein. Probiert es doch, ruft nun der Bote aus, euren irdischen Behörden so zu kommen. Probiert es doch einmal, fangt an beim erstbesten Büroschalter mit eurem wurmstichigen Mehl und mit eurem schimmligen Brot. Man probiere es gar beim Fürsten, etwa beim persischen Statthalter in Samarien. Der wird euch schön empfangen. Wohl, der wird euch gnädig sein. Der wird prompt und bereitwillig auf eure Anliegen eingehen. Ihr werdet nur so staunen. Aber was ihr keinem Schalterbeamten und keinem Bürogewaltigen gegenüber wagen würdet, wessen ihr euch gar dem Statthalter gegenüber wohl hüten werdet, das nehmt ihr euch dem gegenüber heraus, der nicht nur ein Statthalter ist und auch nicht nur ein Großkönig, sondern der sich Herr Zebaoth nennen darf, der Herr der Heerscharen, der ewige Großkönig übers ewige Großkönigreich. Bring es doch deinem Statthalter, ob der wohl Freude daran hat, und ob er dir gewogen sein wird, spricht der Herr der Heerscharen. Nun könnte ja eingewendet werden, der Bote rede hier auch gar streng mit den Verzagten. Man müsse doch zufrieden sein, wenn es in Anbetracht solcher Zeitläufe überhaupt noch Gottesdienste gebe, wenn man überhaupt den Tempel noch aufsuche, das Kind noch beschneiden lasse und in die Unterweisung schicke, wenn man seine Ehe noch einsegne und sich noch gottesdienstlich beerdigen lasse. Etwas sei doch immerhin besser als gar nichts. Blindes, lahmes und gestohlenes Opfergetier sei immerhin noch besser als gar keines. Wurmstichiges Mehl und schimmliges Brot sei immerhin noch Mehl und Brot. Den Hut abgezogen sei doch immerhin schon halb gebetet. O, dieser kirchliche Minimalismus! Aber bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Gott, anstatt froh zu sein über dieses ihm gönnerhaft zugestandene Minimum, antwortet: O, dass doch einer unter euch die Türen zuschlösse, dass ihr nicht umsonst auf meinem Altar Feuer anfachtet. Ich habe kein Gefallen an euch, spricht der Herr der Heerscharen, und Opfergabe aus eurer Hand mag ich nicht. Dass doch einer diesen trotzigen Verzagten die Kirchentüren zuschlösse. Es gab schon Zeiten, da solches geschah. Keine Predigt mehr ergeht, keine Glocken läuten, kein Licht wird mehr angezündet, kein Lied mehr angestimmt, kein Kind mehr getauft, kein Paar mehr gesegnet, kein Abendmahl mehr angeboten, keine Jugend mehr unterrichtet, keine Sonntagsschule mehr gehalten, kein Sterbender mehr getröstet. Die Kirchentüre ist zu, der Mund des Predigers ist geschlossen, das Feuer auf dem Altar erloschen. Wer weiß, wie oft der liebe Gott schon so geseufzt hat über die Verlotterung seiner evangelischen Kirche, dass doch einer ihre Türe zuschlösse. Dass doch da und dort überhaupt nichts mehr wäre als nur dies gönnerhafte Minimum. Dass doch da und dort in einem Dorf, in einer Stadt keine Glocke mehr ertönte. Wer weiß, wenn einst die Glocken verstummten, dann würde mancher es vielleicht läuten hören. Und manch einer würde weniger gewohnheitsmäßig am Sonntagmorgen den Weg zur Predigt antreten, wenn er damit rechnen müsste, es könnten die Kirchentüren geschlossen sein. Wer weiß, ob Gott nicht bald solche Seiten aufziehen muss, um seine evangelische Kirche, um sein Volk und seine Diener mit dem Wort zu wecken: O, dass doch einer unter euch die Türen zuschlösse. Und voller Scham und mit mühsam verhaltenem Schmerz führt der Bote das Gespräch weiter. Schaut doch die Heiden an, von denen wäre einiges zu lernen. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang ist mein Name groß unter den Völkern, und aller Orten wird meinem Namen reine Opfergabe verbrannt, denn groß ist mein Name unter den Völkern, spricht der Herr Zebaoth. Heiden nehmen es genau mit dem Opfer. Bei geringer Gotteserkenntnis ist ihre Gottesverehrung groß. Auch wenn sie irren, auch wenn sie Göttern dienen, sie dienen ihnen doch mit Furcht und Zittern. Einst werden sie zur Anbetung im Geist und in der Wahrheit gelangen. Sie stehen in ihrer Unwissenheit Gott näher als ihr, die ihr Gott kennt. Und wenn geschieht, was Malachi in Jerusalem an heiliger Stätte sehen muss, dann kann er nur im Auftrag des Gottes, der seiner nicht spotten lässt, seines Botendienstes walten und sagen: Verflucht der Betrüger, der in seiner Herde ein männliches Tier hat, das er dem Herrn gelobt und gleichwohl dem Herrn ein verdorbenes opfert. Denn ein großer König bin ich, spricht der Herr der Heerscharen, und gefürchtet ist mein Name unter den Völkern. Bis zum Ausruf „Verflucht der Betrüger“ eifert der Bote um Gottes Ehre. Man möchte fragen, warum das? was ist es denn schon um die Ehre Gottes? Ist Gott denn ehrsüchtig? Und wenn dem so wäre, wer wollte ihn dran hindern? Aber fragen wir weiter, schadet denn das seiner Ehre, wenn wir Menschen da unten ihm derart, wie es in Jerusalem Maleachis geschieht, verhöhnen, anstatt ihm die Ehre zu geben? Die weltlichen Herren sind angewiesen auf einen gesetzlich verankerten Schutzparagraphen zur Abwehr von Majestätsbeleidigungen. Sie müssen um ihren Thron und um ihre Ehre eifern und bangen. Aber Gottes Thron steht ja doch nicht auf tönernen Füßen. Was schadet das ihm schon, ob seine Majestät beleidigt wird oder nicht? Was bricht das am Glanz des Vollmonds ab, ob da unten ein Dackelchen ihn anbellt? Und ist denn Gott überhaupt auf unsere gottesdienstlichen Ehrbezeugungen angewiesen? Wenn hier die letzte Kirche geschlossen ist und die letzte Orgelpfeife verstummt, im Himmel preisen ihn alle Seligen und alle Engel, die ihm Tag und Nacht gebeuget dienen, stimmen ein in seinen Preis. Was schadet das Gott schon, wenn es in Jerusalem nicht stimmt beim Opferkult? Der Bote meint es nicht so. Wenn Gott nach seiner Ehre fragt, dann bangt er ja eben nicht um sich, sondern um uns. Wenn Gott die Ehre vorenthalten wird, dann schadet das nicht ihm, sondern uns. Wenn Gott fragen muss, bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Dann müssen bald einmal alle Väter im Land fragen, wo ist meine Ehre? Und wenn Gott fragen muss, bin ich Herr, wo ist die Furcht vor mir? Dann werden bald alle großen und alle kleinen Herren im Land reichlich Grund haben, auch also zu fragen. Wenn es aber einmal so weit ist, dass die Priester dem ewigen Vater die Ehre versagen und dass die Gemeinde dem ewigen Herrn die Ehre verweigert, dann ist es aus mit der Ehrfurcht auf Erden. Es ist dann das Zeitalter der schauerlichen Ehrfurchtslosigkeit angebrochen. Es ist dann letzte Zeit. Gott aber will nicht unseren Untergang. Gott meint es ernst, wenn er seinen Boten verkündigen lässt, ich habe euch lieb. Weil er nicht will, dass wir verloren gehen, weil er das aus Liebe nicht will, darum fragt der Bote so eifersüchtig, bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Wo ist meine Ehre? Diese Frage könnte auch heißen, wo ist euer Wohl? Es geht hier um unser Wohl. Es geht hier, wie wir bald sehen werden, um mehr als nur unser irdisches Wohlbefinden. Gottes Ehre, Gottes Vaterehre ist unser ewiges Heil. Dieser unzertrennliche Zusammenhang zwischen Gottes Ehre und unserem Heil, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden, wird uns ganz real klar, wenn wir beachten, wo der Bote die Schändung des Gottesnamens beobachtet. Sie geschieht am Sühnopfer. Was ist denn das Sühnopfer? Gott weiß, dass kein Mensch ihm begegnen kann, ohne dass er ein Schuldiger ist, ein Gerichteter, einer, der sein Urteil von Gott zu gewärtigen hat. Wir können uns Gott nur so nahen, dass wir auf seinen Urteilsspruch gefasst sind. Das aber heißt, wir würden es überhaupt nicht wagen, uns ihm zu nähern, wenn er nicht das Sühnopfer gestiftet hätte. Das Sühnopfer besteht darin, dass ein Schuldiger mit einer Gabe zu ihm kommen darf. Es ist das niemals ein vollwertiges Entgelt für menschliche Schuldigkeit Gott gegenüber. Darum sei die Gabe wenigstens das, was sie maximal zu sein vermag, makellos und so weit wie das möglich ist, vollkommen. In Ermangelung der eigenen Unbeflecktheit, in Ermangelung der eigenen Fehlerlosigkeit, darf im Alten Testament der Gläubige wenigstens ein fehlerloses Tierlein bringen. Das ist Gottes unsagbare Gnade und Gunst. Und nun bringen sie ihm ausgerechnet das Sühnopfer mit Würmern und Schimmel, mit Blindheit, Lahmheit, mit Krankheit und Ärgerem behaftet. Hinter solchem Verhalten steckt eine tiefe, tiefe Unbußfertigkeit, die so weit weg ist, dass sie gar nicht mehr weiß, wie Menschen Gott zu begegnen haben. Ja, es steckt dahinter jener Trotz und jene Herausforderung, wozu eben Verzagte fähig sind. Von hier aus ist nur noch ein kleiner Schritt bis dorthin, wo wir der frevlen Ansicht sind, Gott habe sich uns gegenüber zu rechtfertigen über seine Weltregierung. Gott habe uns gegenüber Sühne zu tun. Es waren Verzagte, die es in unseren Tagen so formulierten: Nicht wir haben Gott verlassen, Gott hat uns verlassen. Darum, weil Gott die Verzagten so tief gefallen sieht, lässt er durch seinen Boten rufen: Bin ich nun Vater? Wo ist meine Ehre? Wo ist euer Respekt vor Gott? Wo ist eure Dankbarkeit für so viel Güte? Und nun wissen wir, dass der Ruf des Boten nicht gehört wurde. Bußrufe werden in der Regel nicht gehört. Darum hat Gott Maleachi nicht seinen letzten Boten sein lassen. Er hat weitere Boten geschickt, zuletzt den Rufer in der Wüste, Johannes den Täufer. Und dann hat Christus, verzehrt vom Eifer ums Haus seines Vaters, den Tempel gereinigt. Aber auch dieses Zeichen der Vaterliebe ist übersehen und missdeutet worden. Dann hat Christus über Jerusalem geweint und schließlich gesprochen, es werde kein Stein auf dem anderen bleiben. Und nachdem auch dieser Ruf überhört worden ist, wäre nun das Ende da. Aber der Gott, der durch seinen Boten hat rufen lassen: Ich habe euch lieb und ich bin euer Vater, wo ist meine Ehre? Für diesen Gott ist da, wo wir Menschen seine Boten überhören, noch nicht das Ende da. Gott tut nun ein letztes, ein allerletztes, ein unbegreifliches. Er bringt das Opfer selbst. Es ist sein Sühnopfer. Dieses ist rein, unbefleckt und fehlerlos. Und es ist einmalig. Es ist das Opfer schlechthin. Es braucht jetzt keine Sühnopfer mehr. Darum zerreißt der Vorhang im Tempel von oben bis unten aus. Bald werden die Türen des Tempels zugeschlagen. Der Opferaltar wird erkalten, der Mund der Opferpriester wird für alle Zeiten sich schließen, der Tempel wird zerstört sein. Und siehe, nun steht der Zugang offen zum Abendmahlstisch.